Ich lese abends immer noch in einem Buch vorm Einschlafen von Ernst Motterson, der war Pfarrer. Wer Bad Langenburg die Allianzkonferenz kennt, dort war er beheimatet, hat die Konferenz, glaube ich, mit ins Leben gerufen und auch geleitet. Der hat ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Also Menschen, die mir geholfen haben in meinem Leben, auf meinem Glaubensweg.
Manche von uns sind schon ein bisschen betagt, die hören nicht mehr. Ich zum Beispiel.
Ja. Ich habe nicht so eine gute Stimme mehr.
Ja. Und siehst du dann noch dazu?
Darum.
Achso, da ist er schon.
Hat er schon.
Ach, Dankeschön, ja. Und da schreibt er von einem Freund, auch ein Pfarrer, sagt, das war ein richtiger Seelsorger. Und der gehört auch zum Blauen Kreuz. Wer das nicht kennt, das ist die Suchteinrichtung der Evangelischen Kirche. Also eine der Suchteinrichtungen. Also es gibt ein großes Werk, in der Schweiz gegründet worden, in vielen Ländern zu Hause. Wir sind auch Mitglied, sag mal nicht, im Blauen Kreuz. Die kümmern sich also um Suchtkranke, Alkoholiker vor allem. Und dieser Pfarrer gehört auch dazu. Und dann ist er unterwegs abends und trifft einen Alkoholiker, der da bangt und also gestürzt. Er sieht also ganz schmutzig aus, blutverschmiert auch. Und geht zu ihm hin und will ihm helfen und sagt, also weißt du, Gott hat dich lieb und ich liebe dich auch. Und dann sagt er, wenn du mich liebst, dann gibst du mir einen Kuss jetzt. Und dann gibt der Pfarrer ihm einen Kuss. Was dann weiter geschehen ist, schreibt er nicht. Jedenfalls der Ernst Motterson berichtet das dann mal bei einer Evangelisation, wo er eingeladen war von dieser Begebenheit. Und hinterher kommt ein Mann zu ihm und sagt, ich bin der Mann, den der Pfarrer geküsst hat. Ich bin Christ geworden. Ja, so kann das geschehen. Ja, wir haben das ja auch alles erlebt. Wenn Alkoholiker so richtig im Stoff sind dann. Aber wenn man sich ihnen dann zuwendet, wenn man merkt, sie werden so angenommen, wie sie sind, dann kann das oft der erste Schritt sein, dass jemand dann oft sich öffnet und auch offen wird für das Wort Gottes. Ja, ich möchte mit euch heute den Psalm 23 betrachten. Der schönste Psalm der Bibel. Ich denke, viele werden ihn auswendig kennen.
Der hat mein Hörter.
Ja, genau. Wir, Dagmar und ich, lesen auch mittags immer noch aus der Bibel und dann am Schluss beten wir dann immer verschiedene Gebete und unter anderem auch den Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wann wird David diesen Psalm geschrieben haben? Vielleicht so als eine Rückschau auf sein Leben. Er hatte ein sehr bewegtes Leben. Viele Höhen und Tiefen. Er wusste um Schuld und Vergebung. Er hat auch einige Bußpsalmen geschrieben, wo er Gott sagt, was er für Mist gebaut in seinem Leben und Gott bittet, dass er ihn nicht verstößt, sondern wieder annimmt. Dieser Psalm ist Ausdruck einer großen Glaubensgewissheit und auch Heilsgewissheit. Er sagt, ich werde bleiben, ich habe diese Sicherheit, diese Gewissheit, ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die sagen, ich weiß ja nicht genau, ob ich in den Himmel komme. Weil sie denken, das liegt an ihnen, sie müssen irgendwas tun und viele Werke, was weiß ich, vollbringen. Daran liegt es ja nicht, sondern wir müssen ihm vertrauen, dass er uns in den Himmel bringt und er macht das. Hier spricht ein Hirte, denn David war ja auch Hirte, über einen anderen Hirten. In der Bibel steht, Jesus ist der Erzhirte. Im 1. Petrusbrief. Psalm 23 ist ein Trostpsalm oder der Trostpsalm eigentlich. Viele Menschen haben ihn gebetet und beten ihn immer noch. In schweren Zeiten und eben auch im finsteren Tal, wo es dunkel ist. Sicher auch im Tal der Todesschatten. Denn gerade dann haben wir die Gewissheit, dass er bei uns ist. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, steht in der Bibel. Keine Angst, kein Leid, kein Unglück und auch nicht der Tod. Jesus hat ihn besiegt und wir sind zum Leben bestimmt. Der Herr ist mein Hirte, das heißt, du und ich, wir sind Schafe. Schafe sind an sich im Sprachgebrauch nicht gerade so positiv. Ja, du dummes Schaf, sagt man. Oder? Der Hirte ist der Herr, aber eben nicht nur irgendein Hirte. Jesus war selbst Schaf, Lamm, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich genommen hat, das Opferlamm. Er kennt das Schafsein. Schafe sind abhängig von ihrem Hirten. Jesus war abhängig von seinem Vater, als er auf dieser Erde war. Er hat gesagt, ich tue nichts, was nicht auch der Vater tut. Ich hole mir alle meine Anweisungen von meinem Vater. Mein Hirte. Jesus ist mein Hirte. Er gehört mir, ich gehöre ihm. Zwischen mir und ihm ist ein Liebesverhältnis. Und er hat mich zuerst geliebt. Ich bin ein Schaf. Im Grunde genommen hilflos, schutzlos, oft orientierungslos. Ich brauche einen, der mich führt, der mir die Richtung zeigt. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und das ist so. Menschen, die keinen Hirten haben, die gehen ihren Weg. Und wissen oft nicht, wo der hingeht, wo der endet. Das Schaf ist ein Herdentier. Das sagen wir oft, das machen alle so. Und jeder ist sich irgendwo in einer Herde drin. In irgendeiner Gemeinschaft, vielleicht in irgendeiner Partei oder was weiß ich. Jeder will irgendwo dazugehören auch. Sucht nach Identität, nach Sinn. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich kann euch das alles geben, was ihr eigentlich wollt. Bei Jesus finden wir unsere Identität. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott. Er kennt uns bei unserem Namen. Du bist mein. Und wir dürfen uns jetzt schon freuen, weil unsere Namen auch im Himmel angeschrieben sind. Im Buch des Lebens. Manche freuen sich, wenn ihr Name irgendwo auftaucht, vielleicht in der Zeitung oder was weiß ich, aber wir können uns freuen, weil unsere Namen an höchster Stelle angeschrieben sind. Er weidet mich einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich habe keinen Mangel, sagt David hier. Stimmt das? Ich denke, wir kennen schon alle auch Mangel. Aber ich denke, dass wir auch immer mit Mangel zurechtgekommen sind, wenn wir Gott vertraut haben. Paulus hat mal geschrieben, ich kann alles. Ich kann also Überfluss haben und ich kann Mangel haben. Als wir auf den Wilhelmshof kamen, da gab es nur in dem Heim der Behinderten gab es da eine Dusche. Sonst keine weiter. Wir hatten also nur so eine Schüssel, wo wir uns dann immer gewaschen haben. Das war schon erstmal Mangel, aber Gut, aber wir sind da durchgekommen. Jetzt haben wir ein schönes Bad und können uns jeden Tag duschen, wenn wir wollen. Also Gott hilft uns, mit wenig zurechtzukommen, Mangel zu haben, trotzdem froh, glücklich zu sein. Aber er kann uns auch beschenken mit Überfluss. Die grüne Aue und die frische Quelle. Das heißt, es ist ein Bild der Rundumversorgung. Gott will uns rundum versorgen. Eben nicht nur den Leib, sondern auch unsere Seele. Er führt auf die Weide. Für mich ist Weide auch ein Bild von Weite. Also eine Weide ist ja auch weit, oft groß. Wenn man die Schafe sieht, ich habe gehört, in Süddeutschland gab es in den 1800 noch was, gab es Schafherden, die wurden dann von Süddeutschland bis Frankreich wurden die getrieben. Also die wurden dann dort verkauft, da die Schafe da sind. Eine große Weide hatten die. Die Verbindung mit Jesus gibt uns eine große Weide, macht unser Herzen weit. Auch Liebe für verlorene Menschen, eben wie dieser Pfarrer, der da eben sich nicht scheut, dem Alkoholiker da einen Kuss zu geben. Hatte diese innere Weide, konnte das machen. Auch weiter eben für Christen andere Konfessionen. Wir waren ja früher Adventisten, meine Frau und ich, die hatten also immer Probleme mit dem Katholiken. Ich hatte auch einen Lehrer, der war Katholik, der hat mir auch das Leben schwer gemacht, muss ich sagen. Da wusste wahrscheinlich, meine Mutter war, mein Vater war schon tot. Ja. Aber ich höre jetzt öfters den Sender, katholischen Sender Horeb und merke, dass die Katholiken auch so eine Tiefe auch haben in ihrem Glauben. Auch. Viele jedenfalls. Und das muss ich sagen, das ist sehr schön, das auch zu wissen, dass dort Brüder und Schwestern sind, die also genau wie wir eben ganz eng bei Jesus sind und sich von ihm führen lassen. Psalm 87, Vers 7 heißt es, alle meine Quellen sind in dir. Er gibt frisches Wasser, Wasser des Lebens, und das macht uns wirklich satt. Alkoholiker trinken ja nicht, weil sie Durst haben. Das heißt, die haben schon Durst, aber durstig ist ihre Seele. Und das Wort Gottes, Jesus, der schenkt uns eben das Wasser für unsere Seele, dass wir dort satt werden. Er erquickt meine Seele, steht hier. Gibt er dieses Wort von Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, eure Seele erquicken. Manchmal hilft euch schon eine Mahlzeit. Der Elia, der da geflohen ist und dann unter dem Wacholderbusch sitzt und am liebsten sterben möchte, und dann kommt ein Engel und sagt, isst doch erstmal was. Oder ein Besuch. Vor einiger Zeit kam ein Ehemaliger zu uns, weil wir hatten kein Wiedersehensfest für die Ehemaligen. Unser Gästehaus ist noch geschlossen. Wahrscheinlich wird es auch gar nicht wieder aufgemacht. Und da kam und sagt, ich muss einfach mal zu euch kommen und mal mit euch reden und auch mal mit euch beten. Er führt mich auf rechter Straße. Da können wir auch einsetzen, er führt mich auf der richtigen Straße. Es gibt da viele Straßen, viele Wege, viele Möglichkeiten auch. Er führt mich auf der richtigen Straße, die ans Ziel führt. Und dann steht hier, um seines Namens willen. Er macht das um seines Namens willen, um sich zu verherrlichen. Führt er mich auf der richtigen Straße. Und das muss kein glatter und gerader Weg sein. Jesus hat mal gesagt, der Weg, der in die Ewigkeit führt, das Reich Gottes, der ist schmal. Das ist nicht unbedingt ein angenehmer Weg. Der kann sehr steinig sein. Dagmar hat ja erzählt, unsere Probleme, die wir hatten mit dem Sof, auch mit Mitarbeitern und auch mit uns selbst. Dietrich Bonhoeffer, habe ich erst kürzlich gelesen, hat gesagt, eine christliche Gemeinschaft, die kann eigentlich nur bestehen bleiben und heil werden, wenn das Wunschbild, das jeder von dieser Gemeinschaft hat, zerbrochen wird. Dieses Wunschbild muss erst zerbrechen und dann ist man offen für Gemeinschaft. Ja, der Weg ist schmal, manchmal vielleicht auch eine Gratwanderung, aber entscheidend ist die Richtung und das Ziel. Und wir haben eben die Zusage, Jesus bringt uns ans Ziel, wenn wir an seiner Hand bleiben. Unser Psalmist betet hier, auch im finsteren Tal fürchte ich mich nicht, vor dem Unglück oder was auch immer da kommt. Dunkle Täler gehören zu unserem Leben, gehören zum Christsein. Es ist oft so, nach einem schönen Erlebnis, so ein Bergerlebnis, geht es wieder runter in die Tiefe. Ganz deutlich wird das bei der Verklärung Jesu. Er ist mit drei Jüngern auf dem Berg und die sind also happy da oben. Und der eine möchte am liebsten für alle eine Hütte bauen. Gar nicht für sich, aber für Mose, Elia und für Jesus bauen wir eine Hütte und dann bleiben wir hier. Aber sie müssen wieder runter. Und unten ist wieder der graue Alltag. Da sind die Jünger da und ein Mann mit seinem Sohn, der also fallsüchtig ist und die können also ihm nicht helfen da. Ich habe das oft erlebt, auch nach einer Konferenz, das war also alles toll, da, was man da gehört hat und so. Und dann kamen wir nach Hause und da war der Alltag da und da gab es gleich wieder Probleme. Das ist halt so im Leben, das erspart uns Gott nicht. Und es ist auch so, dass wir an diesen Dingen auch reifen. Wenn es immer nur gut geht, dann kommt gar nicht das raus, was in uns alles steckt. Auch. Aber in solchen Situationen merken wir das. Ja, und hat eben die Gewissheit, David, du bist bei mir. Auch dann, selbst wenn ich es nicht fühle, du bist trotzdem da. An einer Stelle sagt der Petrus zu Jesus, als Jesus sagt, wie viele ihn verlassen haben, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, wohin denn? Er hat zwar alles nicht verstanden, was Petrus gesagt hatte, aber ihm war klar, es gibt keinen besseren Herrn als dich. Wir bleiben bei dir, egal was kommt. Es gibt ein Wort aus dem Jesaja-Buch, da spricht Gott, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Also Gott hat zwei Wohnstätten. Er wohnt im Himmel und bei Menschen, die am Boden liegen, die innerlich zerschlagen sind, ja, die nicht mehr außen rein wissen. Denen will er aufhelfen. Wir hatten bei uns einen Mitarbeiter, so unser Landwirt, der hatte schon viel mit sich selbst zu tun. Also war oft depressiv und so. Aber das Wort hat ihn immer wieder aufgebaut. Hat er irgendwie zitiert. Also auch Gott ist auch jetzt bei mir, auch wenn es mir nicht gut geht. Er führt uns auch durch dunkle Zeiten. Ich denke, ihr kennt da dieses Bild von Spuren im Sand, dieses Gedicht, wo sie festgestellt hat, ja, Gott ist auch da gewesen, auch wenn ich es nicht gespürt habe. Er hat mich getragen, durchgetragen, hat mir wieder aufgeholfen. Er trägt und hält uns. Oft erkennen wir das erst viel später. Der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard hat gesagt, das Leben kann man nur rückwärts verstehen, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und ich denke, wenn wir mal in der Ewigkeit sind, werden wir vieles verstehen, was wir eben jetzt noch nicht verstanden haben. Wo wir Gott gefragt haben, ja, warum muss das sein? Ja. Ich habe schon mal erzählt, als unser Sohn gestorben war, kam ein Pfarrer zu mir, der hat auch eine Tochter verloren. Und da sagt er, also wenn ich mal in der Ewigkeit bin, wird die erste Frage sein an Gott, warum? Warum hast du uns unsere Tochter genommen? Wie gesagt, viele Antworten werden wir erst dann bekommen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe immer überlegt, was Stecken und Stab. Der Hirte hat ja einen Stab. Da tippt auch mal so ein Schaf an, wenn es da nicht ausreißen will und was weiß ich. Kann vielleicht auch wehtun. kann, manchmal ist es auch so, dass Gott uns vielleicht wehtun muss, damit wir wieder reinfinden in die Herde, wieder zu den anderen finden, zu ihm finden. Aber ich denke, Stecken und Stab, dahinter steht auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist für uns Wegweiser, gibt uns Richtung, gibt uns Kraft, gibt uns Trost. Und David weiß, ich bin geborgen in Gott auf allen Wegstrecken, in allen Situationen meines Lebens. Er bereitet mir sogar einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, wer sind meine Feinde? Habt ihr Feinde? Ich überlege eigentlich, ja, wir hatten mal eine Krise in unserer Einrichtung, da gab es also zwei Gruppen da. Naja, das waren unsere Gegner oder was weiß ich, aber da sagen wir, aber Feinde. Feinde ist, was mich bedroht, was meinen Glauben bedroht, meine Hoffnung, was ich den Blick auf Jesus verstellen will. Es gibt einen, der uns den Glauben vermiesen will. Den gibt es auf jeden Fall. Der hat diese Beziehung, diese enge Beziehung zu Jesus zerstören will. Und er ist sehr trickreich. Hat ja auch einen Namen, Teufel, Satan, Durcheinanderbringer oder welchen Namen er alle hat. Verstellt sich als Engel des Lichts, steht in der Bibel. Es gibt schon einen, der Zwietracht sehen will, auch in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Wir haben zurzeit auch in Wilhelmshof eine schwierige Situation. Da gibt es also auch verschiedene Dinge, die gerade durch die Corona-Krise, die da jetzt eingeschränkt sind. Und da ist es schon sehr wichtig, das zu erkennen, dass da einer da ist, der uns da durcheinanderbringen will, der unsere Gemeinschaft stören will. Du salbest mein Haupt mit Öl, schenkest mir voll ein, Bild für den Heiligen Geist, den Tröster, den Helfer, den Beistand. Entschuldigung, was schlafe. Der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, und das brauchen wir in schwierigen Zeiten. Und dann sagte er, ich werde verfolgt von Gutem und Barmherzigkeit. Das ist doch toll, wenn Gutes und Barmherzigkeit uns verfolgt, mein Leben lang. Im Psalm 139, das ist auch ein sehr schöner Psalm, ich habe auswendig gelernt, bete ihn manchmal auch, da sagt David, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Bettet ich mich bei dem Toten, so bist du auch da. Flöge ich gen Himmel, so bist du da. Oder am Ende des Meeres, da bist du da. Überall bist du da und hältst mich und trägst mich. Gott findet mich überall und er beschenkt mich auch überall. Und dann steht er da, seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Der gute Hirte geht den verirrten Schafen auch nach. Das ist auch großartig. Ich denke an einige Leute auch so, wo ich weiß, die waren auf einem guten Weg, sind aber weggekommen. Und ich bete für sie und habe die Hoffnung eben, dass der gute Hirte sie auch wieder findet und zurechtbringt. Und darum denke ich, so können wir auch getrost für Menschen beten, die weggegangen sind von uns, die einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und Gott das zutrauen, dass er auch mit ihnen wieder zurechtkommt. Und am Ende hat David die Gewissheit, ich bleibe im Hause des Herrn, denn dort bin ich zu Hause. Bei ihm bin ich geborgen. Bei ihm, dem guten Hirten. Ja, bete doch diesen Psalm immer mal so zwischendurch. Sehr schöner Psalm und auch ganz langsam, so jeder Satz hatte ein Gewicht in diesem Psalm und ist auch sehr schön. Und ich möchte mit uns auch noch beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist, Du hast uns gesucht und gefunden. Du hast uns eingefügt in deine Herde, in deine Gemeinde. Wir gehören dir. Wir sind dein Eigentum. Du hast uns teuer erkauft durch dein Leiden und Sterben. Wir danken dir, Jesus, auch dafür, dass uns niemand von dir und deiner Liebe trennen kann. Und dass du immer bei uns bist, auch wenn wir es nicht fühlen. Du bist dennoch da. Und wir bitten dich, geh mit uns auch jetzt in diese neue Woche. Du weißt um all die Dinge, die auf uns warten, die uns vielleicht auch noch belasten. Wir danken dir, Herr, dass du bei uns bist, dass du uns auch da helfen wirst. Leg du deinen Frieden auf deinen Segen, auf unsere Ehen und Familien, auch auf diese Stadt, auf die Orte, wo wir herkommen, auf unser Land. Wir befehlen dir unser Land an, auch jetzt gerade vor den Wahlen. Bitten dich, Herr, dass du deinen guten Ausgang schenkst. Herr, dein Friede sei mit uns auf allen unseren Wegen. Amen.